Heute werden wir Zeuge, wie Alex weitere Aspekte seines Lebens ausschlachtet, kommen in den Genuss echten Staniol- und Martinshorn-ASMRs und nehmen Anteil an Mikes Existenzängsten. Im Rahmen des Minderheitenmarathons von Zart wie Kruppstahl grüßen wir in dieser Folge die Zeugen Jehovas. Bleibt neugierig, wie Mike sie in seinem Heim willkommen zu heißen pflegt. Und bitte. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 7.
Hallihallo. Hallo Alex, wie ist es dir so ergangen?
Mensch, Mike, ich freue mich, dich wiederzusehen. Es ist immer sehr schwierig, eine Woche ohne dein Gesicht und deine Stimme auszukommen. Aber ich habe es überstanden. Und heute habe ich zwar nicht das Fitzasmussen-Buch dabei, aber...
Hast du was mitgebracht?
Ja, ich habe dir was mitgebracht. Ein Aufhänger für das heutige Video, nämlich einen neuen Film, den ich mir zugelegt habe. Die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage.
Ach, ist das nicht so ein Lovecraft-Gedöns?
Richtig, irgendwie? Richtig. Und Lovecraft war für mich eine absolute Offenbarung. Also zuerst war es Poe, dann war es Lovecraft, was ja sozusagen die abgefuckte Tentakel-Version von Poe ist. Die schleimige, abgefuckte Tentakel-Version. Und Nicolas Cage ist wiederum die abgefuckte Version von richtigen Schauspielern. Und deswegen finde ich, ist das die perfekte Kombination für einen Film. Und ich freue mich sehr, den nachher mir zu Gemüte zu führen. Ja, prinzipiell Aufhänger für heute, weil es ja irgendwie auch um unsere Wege geht und unsere eigenen Entscheidungen im Leben. Ich versuche jetzt irgendwie, ich habe einfach nur die Blu-ray hier liegen gehabt, ich versuche jetzt irgendwie eine Verbindung herzustellen. Lovecraft hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert, selber zu schreiben früher. So Kurzgeschichten, kleine Horrorgeschichten, die ich dann tatsächlich auch so vertont habe, audiomäßig. Also so in der Zeit, als ich noch nicht selber YouTube-Blödsinn gemacht habe, aber irgendwie immer Bock hatte, so kreativ tätig zu sein. Und das waren bei mir halt immer Worte. Wir hatten ja in der letzten
Folge... Hast du die Aufnahmen noch?
Lustigerweise hatte ich damals...
Das ist bestimmt total peinlich, oder?
Ich hatte
oder ist es cool?
Ich hatte damals so einen Audiorekorder und damals gab es noch keine USB-Anschlüsse oder irgendwas. Das heißt, alles, was auf dem Audiorekorder drauf ist, ist nur auf dem Audiorekorder drauf und du kriegst es auch nicht runter. Weil das wirklich nur ein Diktiergerät war. Das war einfach nur ein Diktiergerät mit einer Menge Speicherplatz, also jetzt für Audio insgesamt. Und da habe ich das einfach aufgenommen. So. Einfach so immer gegengeschnitten. Und das, ich finde das eigentlich ganz herzig. Dafür, dass ich da irgendwie 13, 14, 15 war, als ich das gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, irgendwelche Filmausschnitte neu zu synchronisieren. Das kam aber daher, dass wir alle sehr durch Elsterglanz beeinflusst waren zu der Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt für mich sehr auch regional natürlich nach Elsterglanz. Das ist ja die Königsdisziplin von den beiden. Ne?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass sie da jetzt nicht die Ersten waren oder die Einzigen waren. Also da gab es ja auch im YouTube-Kosmos mit Lord of the Weed und dem, was Cold Mirror so gemacht hat, schon Vorreiter.
Absolut, aber es ist halt... trotzdem einmalig, ne? Wie die das. Also, das muss man schon lassen.
Ja, und auf jeden Fall war das da für uns alle irgendwie ein sehr spannender Zeitvertreib, da zu Beginn mit irgendwelchen humoristischen Aufnahmen, Sketche, die man da selber entwickelt hat oder irgendwelche Vertonung von oder neue Synchronisation. Und das war dann auch so ein bisschen der Anlass, mit YouTube anzufangen, einfach auch ein bisschen was Lustiges oder Humoristisches da auf die Beine zu stellen. Nur bei mir war es dann einfach nur weird am Ende. Das war nicht lustig. Das Produkt, was in meinem Kopf so lustig klang, das war dann einfach nur irgendwie seltsam. Und so hat das alles angefangen. Ja. Hallo, meine lieben Freunde und Mikes Freunde und Freunde von Zart wie Kruppstahl. Wir reden heute über unsere Lebenswege und ich habe schon mal angefangen, hier einen Monolog zu halten. Mike ist natürlich auch da Und ist natürlich auch herzlich eingeladen.
Also ich hab dir gar nicht so richtig zugehört, weil ich noch mit dieser in mir aufsteigenden Wut beschäftigt bin, die Nicolas Cage in mir hervorruft. Ne? Weil hat er nicht Stadt der Engel in diesem Film spielt er doch auch mit,
ich
oder?
Ich glaube, ja.
Ja, weil ich bin nämlich mal auf einem Flug, ich weiß nicht mehr, ich glaube nach Japan oder so gewesen, und das war so ein ultra altes Flugzeug, und da war das In-Flight Entertainment wirklich Filme, die nacheinander kamen. Mhm. Und das waren Die Brücken am Fluss, Pretty Woman, Stadt der Engel und noch zwei oder drei Schinken von dem Kaliber. Und als ich da ausgestiegen bin, war ich nicht mehr der gleiche irgendwie. Und diese Schnauze von Nicolas Cage, wie er versucht, Betroffenheit zu Schauspielern in dem Film, das macht mich einfach nur wütend und betroffen zugleich. Aber egal.
Ich muss an der Stelle Nicolas Cage in Schutz nehmen, weil er in einem der besten Filme meines Erachtens einer der besten Filme überhaupt mitgespielt hat, nämlich in Lord of War.
Kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Da geht es um einen Waffenschieber, der im Ostblock und in Afrika Waffen vertickt. Was sehr
systemkritisch ist. Ach, irgendwie doch, irgendwie.
Und,
it rings a bell, würde ein Ami sagen. Natürlich ohne Thüringer Dialekt. Aber ja, nee, doch, da habe ich schon mal irgendwie was von gehört. Ich finde den tatsächlich in Actionrollen ertragbar. Ne? Nur wenn es emotional oder tiefgründiger werden soll oder gar ansatzweise komisch oder so, dann weiß ich nicht, dann ist der trauriger als gerade die Sport- und Kulturseiten in der Tageszeitung. Wirklich.
Ich finde also, das halt heftig, in was für absolut verrückten Film der so, also für was der sich hergegeben hat. Als doch schon, ich sag mal, A-Promi zwischenzeitlich, dann doch in C-Streifen oder B-Streifen mitzuspielen. Das hat er aber wohl was damit zu tun, dass er nicht in der Lage ist, sein Geld zusammenzuhalten und da irgendwie ständig produzieren muss, um seine Schulden da wieder abarbeiten zu können. Oder war der nicht sogar ein Spieler oder so?
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also klingt aber auf jeden Fall, als ob er auch bei so manchem Festival Backstage als Metal-Musiker rumlaufen könnte mit der Einstellung, sein Geld nicht zusammenhalten zu können und ständig Shows spielen zu müssen. Naja, nee, also wie gesagt, macht mich wütend, Nicolas Cage. Ist einfach so. Ist einfach egal, du wolltest über deinen Lebensweg reden.
Nee, über unseren. Wir wollten unseren Lebensweg und vor allen Dingen unsere Arbeit mit Musik oder in der Musikbranche oder der Musikindustrie sprechen. Weil es sicherlich viele von euch da draußen gibt, die es interessiert, wie man denn spontan da rein stolpert, mehr oder minder. Was ja irgendwie...
Also ich glaube, eine ganz große Rolle, wir hatten es ja auch schon mal hatten wir neulich eine Diskussion in irgendeinem der Podcast-Folgen. Also ich bin der Meinung, es ist tatsächlich dieses Reinstolpern, was es wirklich interessant macht. Ne? Dieses geplante Einsteigen irgendwie halte ich nicht so sehr für erfolgversprechend, ne? Weil man da halt wirklich auf ausgetretenen Pfaden unterwegs ist und gar nicht bewusst diese kritische Masse aufbauen kann, die einem irgendwann mal vielleicht Aufmerksamkeit bringt.
Genau das ist es ja im Endeffekt. Ne? Also entweder du lernst das halt oder verdienst da dein Hungerlohn dir zusammen in der Musikbranche mit irgendwelchen Marketing-Promotion-Jobs und versuchst da irgendwie die Leiter hochzuklettern als Teil des Systems und das irgendein Rädchen, das sich da einpasst. Oder aber dir passiert es durch musikalische Dinge oder durch was komplett anderes, da spontan drin zu landen. Und wir sind ja nun irgendwie Zweiteres geworden. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich interessant, da hast du recht. Und deswegen würde ich das gerne tatsächlich einfach den Leuten auch mal so präsentieren. Ich denke, viele von euch kennen meinen Weg ja schon, weil ich da auch öfters schon über gewisse Aspekte gesprochen habe. Aber gerade was Mikes Weg da rein angeht, vielleicht auch so Details, das kennt man ja nicht so.
Ja, also hatte ich bis jetzt auch nicht so den Eindruck, dass das für die Leute irgendwie total interessant sein könnte. Ne? Also ich bin da ja viel, viel zurückhaltender als du.
Naja, natürlich. Ich muss natürlich jeden Aspekt meines Lebens ausschlachten, das ist klar. Ja, also da müssen wir ja nicht drüber reden, das ist ja mein Job.
Ja, nee, absolut. Das war jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint oder so, sondern einfach irgendwie wie rein analytisch.
Das war ein Gag,
ne?
Also das war ein Gag. Ich schlachte natürlich nicht jeden Bereich. Danke. Dankeschön. Gut, okay, super. Gut.
So kommt es bei den Leuten aber ist rüber. So? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hast du nicht neulich dieses Frage-Antwort-Ding auf Instagram irgendwie gemacht?
Ja.
Da kam ja schon so ein Haufen Fragen, wo man so zwischen den Zeilen lesen konnte. So.
Ach so.
Was bildest du dir eigentlich ein?
Wie meinen?
Ob es dir egal ist, dass du arrogant rüberkommst oder so, war eine Frage zum Beispiel.
Nee, die Frage war jetzt, ob ich das gezielt so mache. Ne? Oder nee, anders.
Ach so.
Nee, ob ich innerlich genauso arrogant bin, wie es manchmal rüberkommt. Ne?
Ach so. Ja. Nee, also gut, also da muss ich ehrlich sagen, also das kann ich wirklich ehrlichen Herzens bestätigen, dass du auch sehr, sehr gut über dich selber lachen kannst. Und das, also das finde ich eben wirklich positiv. Und da kann ich dann auch, ab, wenn jemand mal flotte Sprüche reißt, die vielleicht mal ein bisschen arrogant rüberkommen und so ins Zart-wie-Kruppstahl-Schema passen würden oder so. Deshalb sitzen wir ja hier, solange man sich da über sich selber lachen kann und das alles noch irgendwie auf einem Level ist, dass man selber weiß, dass man nie das Maß der Dinge sein wird, ist das ja alles gut. Aber wann hast du das erste Mal gedacht, scheiße, jetzt bin ich im Musikbusiness?
Ich glaube, das erste Mal, dass ich das bemerkt habe, dass es so ist, war, als ich bei Live Nation zur Party eingeladen war während des Reeperbahn-Festivals.
Mhm. Da hattest du dann schon eine gewisse Reichweite irgendwie,
na,
oder?
Nee, die Reichweite spielt ja in dem Sinne keine Rolle für solche Dinge. Das ist dann die interne Vernetzung in der Branche. Also da wird ja keiner eingeladen, der jetzt Fame ist, sondern da werden ja nur Leute eingeladen wie die Veranstalter von Wacken oder die Leute von Impericom oder von EMP. Also solche Leute, die einfach Systembausteine besetzen. Die halt irgendwie ein Bereich managen, der eine Rolle spielt für diesen ganzen Kosmos. Und es ist eine Sache, ob du irgendwo im Backstage rumsitzt und dich mit Bands besäufst oder ob du mit Leuten zusammensitzt und dich besäufst, die keine Bands sind, sondern Festivals veranstalten oder so. Das ist ja nochmal ein anderer Bereich des Business. Das hat weniger mit Fame zu tun, als mit der Funktionalität dieses ganzen Konstrukts. Und den Anfang hat das alles mit meinem Label gemacht in dem Sinne, weil man ja da nun den Weg vom einfachen Distributor von Inhalten hin zu jemandem macht, der ja mit der Szene aktiv Geld verdient, beziehungsweise aktiv eine Dienstleistung für den B2B-Bereich anbietet. Also es ist nicht mehr dieses, ich richte mich damit nur an die Fans, sondern ich produziere ja auch Merchandise für Bands und dadurch hat sich da halt einfach irgendwie was verändert und hat dann natürlich auch, ist natürlich auch weitergegangen dadurch, dass ich dann selber Veranstalter geworden bin.
Da
ist es mir erst aufgefallen, weil vorher war ich halt YouTuber und habe halt Musikthemen gemacht.
Die nächste Stufe ist dann Vorwurf des Verrats und Ausverkaufs der Ideale des Undergrounds. Nee. Wann ist dir das zum ersten Mal passiert?
ich glaube, das war schon 2014 oder so. Also das begleitet mich. Ich glaube schon alleine mit euch, damals, 2014 war das, als ich mit dir ein Interview gemacht habe. Ich glaube, das war schon weit über...
Beim Partisan,
ja,
das
ja, oder ja. Also Partisan ist ja schon Verrat des Undergrounds. Heaven Shall Burn sind Verrat des Undergrounds. Ich bin selber Verrat des Undergrounds, seitdem ich mehr als 10.000 Abonnenten habe.
Aber wer wirft dir das vor?
Das sind meistens die Fans von davor. Also das sind dann die, okay, die vorher Fans waren und an einem gewissen Punkt ausgestiegen sind, weil ihnen eine Meinung nicht gefallen hat, beispielsweise. Wenn ich irgendwas gegen Borzum sage oder gegen die bösen Onkels, das sehe ich regelmäßig, wenn ich da irgendwie in dem Bereich was kritisiere, da kommen dann immer so Aussagen wie, in letzter Zeit nur noch Scheiß-Content, das war das letzte Video, das ich von dir sehe, ich bin total enttäuscht, was aus dir geworden ist und so weiter und so fort. Und ich sitze so da und denke mir so, also jegliche politische Ansichten vertrete ich schon seit der 10. Klasse, keine Ahnung. Meine musikalische Meinung ist eigentlich nur noch offener geworden seitdem und nicht verschlossener. Und ich glaube, jeder, der wegen solcher Inhalte jetzt sich dann auf den Schlips getreten fühlt, der wird dann zu einem Gegner des Konstrukts.
Ja, aber das ist ja natürlich für den Konsum deiner Medien im Prinzip nicht scheißegal, vielleicht sogar etwas förderlich. Ne? Ich habe mich mal mit einem alten Haudegen vom Fernsehen unterhalten, also da wirklich die Anfänge der Talkshows und Reality-Soap und so einen Scheiß mitgemacht hat und so. Und dessen Spruch war immer, die Leute, die es scheiße finden, gucken es doppelt so lang. Ne?
Das weiß ich nicht, also ob das so ist. Aber ich weiß, dass ich immer mal wieder deutlich höhere Reichweiten habe, als ich haben sollte bei solchen Themen, Xavier Naidoo-Themen, Böse Onkels-Themen, also Sachen, wo es wirklich, wo wirklich viel diskutiert wird, da merkt man, dass die Anzahl von Abonnenten, die ich habe, nicht das widerspiegelt, was wirklich meine Videos effektiv schaut.
Ja, ja. Ja. Sag mal, dein Vater an der Hobelbank, ne?
Ja.
Versteht er, was du machst?
Also er wird zwangsläufig damit konfrontiert, weil meine Mama die Inhalte... Aber
wird er darauf angesprochen manchmal auch von Leuten?
Ja, doch durchaus. Ja, mein Nachbar ist da auch immer sehr hinterher. Im Dorf ist das tatsächlich ein Begriff. Als ich letztens bei der Kommunalwahl war, wann war das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Da bin ich dann auch mit meinem Künstlerpseudonym begrüßt worden. Also, ja, das war etwas unangenehm dann tatsächlich. Aber es hat tatsächlich auch den Realraum erreicht. Mein Opa ist zum Beispiel bei der Handwerksinnungsvollversammlung schon mal drauf angesprochen worden von den anderen Innungsmeistern.
Ja, aber dass die sowas überhaupt abschätzen können, also...
Ich kann dir erklären, warum. Das liegt nicht an dem Online-Bereich, sondern es liegt daran, dass ich ab und zu mal in der MZ so irgendwie beredet werde. Also die MZ, das sieht man dann schon. Und das letzte Mal stand ich da wegen meinem Festival drin und das Mal davor wegen meiner Firma. Und das sind so Sachen. Und dann mal, weil ich mit einer Kampagne von YouTube an der Schule war. So eine Anti-Hate-Speech-Kampagne und das sind halt Sachen, die kommen dann auch in nicht so internetaffinen Bereichen an und das tangiert dann die Leben meiner Eltern dann doch schon mehr.
Das ist bei mir tatsächlich auch so, also meine Mutter...
Du warst bei uns auch in der MZ und meine Mama meinte so, ach Mensch, der Mike hat es bei uns auch in der MZ geschafft.
Wahnsinn.
Liebe Grüße an Mama an der Stelle, die hört nämlich auch zu. Hört deine Mama MZ? Eigentlich auch zu, Mike?
MZ ist, ja, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also meine Mutter, die hat auch tatsächlich erst geglaubt, dass ich doch schon beachtlichen Erfolg habe mit der Musik und so weiter, als da mal was im MDR kam oder in der Thüringer Allgemein stand. Ne? Also Metal Hammer Cover, Headline, was weiß ich, irgendein Festival wie Wacken oder irgend so ein Scheiß, das nimmt die natürlich nicht als Erfolg wahr irgendwie. Ne?
Ja.
Das spielt keine Rolle oder was weiß ich, 4 Platten in Top 10 oder so. Es steht, die Nachbarin hat mir erzählt, du warst wieder in der Zeitung. So, das ist der absolute Gradmesser für Erfolg, ne? Dass da mein Kumpel, was weiß ich, Marcel Schablonski, der in der 8. Klasse noch in die Hosen gepinkelt hat, jetzt mit seinem Kaninchenzüchterverband nebenan in der Spalte die Meldung ist irgendwie, ne, so auf dem Fame-Level spielt sich das ab. Das spielt da keine Rolle. Da bist du dann berühmt, wenn du da drin stehst. Was heißt MZ überhaupt, Mitteldeutsche Zeitung?
Richtig, oder
was?
Genau.
Ich kenn MZ nur als Motorenwerke Chopau. Deswegen, isst du da gerade ein Osterei?
Ich esse jetzt ein Stückchen Osterschoki, die noch übrig ist, ja.
Na, sowas.
Ja, das, man wird doch ein bisschen rascheln können. Also ich habe gehört, dass so ein bisschen Hintergrundakustik nicht abträglich für die Stimmung ist.
Freut sich Orlando drüber, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Jenseits der 30, mein Freund tritt kürzer, damit die Schwimmringe gehen dann nicht mehr so schnell weg.
Ich merke das schon im Vergleich zu 20. Der Unterschied zwischen 20 und 25 ist auf jeden Fall auch schon da.
Eingeschwafelt. Klar, gut. Ich glaube, ja, kann gut sein.
Ich meine schon alleine sein. Von dir, das, weißt du schon, dein Körperbau ist ja nicht massiv. Ne? Also du hast ja prinzipiell nicht so viel eingelagert wie Menschen mit einem anderen Körperbau. Also du musst dich jetzt noch gar nicht beschweren eigentlich.
Also ich sag mal, ein Schwamm ist halt kein Regenfass, ne? Das ist schon klar. Aber zum Beispiel unser Bassist Erik, ne? Also auch ein Typ, der echt massiger Typ ist. Mit meiner Figur würde ich, mit den Proportionen von Erik, würde ich aussehen wie Jabba the Hutt. Ne? Ich habe bewusst den Witz jetzt so gesetzt, dass du gerade die Flasche Wasser am Hals hast.
Danke, danke.
Der war als Kind Schwimmer und so, und der hat immer noch ein Kreuz wie ein V und der kann essen, was er will. Er sieht einfach immer aus wie ein Türsteher. Ne? Und beneide ich wahnsinnig darum, aber es ist einfach so. Aber jetzt sind wir schon wieder völlig abgeglitten.
So, du warst als Kind kein Schwimmer. Wie ging...
Ich war als Kind kein Schwimmer.
Wann war für dich denn der Moment angekommen, wo du gemerkt hast, es könnte mit der Musik so werden, dass ich davon leben kann? Wann war dieser Moment oder die Hoffnung? Also noch nicht, dass es klar war, sondern so die Hoffnung, dass man vielleicht tatsächlich einfach nur Künstler sein kann.
Also ganz ehrlich, da habe ich, das ist ganz komisch, also ich habe mich da auch schon mit Musikern drüber unterhalten, die wirklich also Multimillionäre sind, ne? Und irgendwie verlässt einen diese Angst nicht, dass man davon nicht mehr leben kann. Also das ist so eine Existenzangst, ob du im Monat mit der Musik 1.000 Euro oder 10.000 Euro verdienst oder so, das lässt dich trotzdem nicht los, dass du, wie ja jetzt die Corona-Krise ganz gut beweist, ne, ob du 1.000 oder 100.000 Euro im Monat verdient hast, das sind alle auf Null gebremst gerade, ne. Und da hast du natürlich ein Problem, wenn du da eine Villa mit 4 Ex-Frauen unterhalten musst, stehst du da vor einem anderen Problem als ein Gitarrist, der in einer Studenten-WG wohnt und da sein Zimmer für 300 Euro bezahlen muss. Ne? Insofern ist das wahrscheinlich auch eine berechtigte Existenzangst. Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich bis heute nie verlassen, dass ich denke, ich kann von der Musik nicht leben. Also selbst wenn ich, keine Ahnung, bis über beide Ohren im Spitzensteuersatz gelandet bin und was weiß ich, ist es einfach so ein Gefühl, was man da hat. Wahrscheinlich bin ich da so veranlagt. Also es gibt sicherlich Leute, die verdienen mit Musik 500 Euro im Monat, leben da in irgendeiner WG und haben ein total tolles Leben und machen sich um nichts Sorgen. Aber so bin ich irgendwie nicht gestrickt. Also ich glaube, selbst wenn ich Millionenverdienste hätte pro Jahr oder so, hätte ich trotzdem noch diese Ängste. Und das treibt mich halt irgendwie auch immer voran, dann mich noch mehr auszubilden, noch nach zusätzlichen Ausbildungen oder Perspektiven zu suchen, rein beruflich. Das durchzieht sich ja bei uns in der Band auch. Ne? Wir haben ja alle irgendwie Berufe, obwohl wir von der Musik ganz gut leben könnten. Ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht sind das die kleinen Verhältnisse, aus denen wir kommen. Ich weiß es nicht, aber mich hat diese Angst nie so richtig verlassen. Also muss ich ehrlich sagen, ist deine Mutter nicht durchgedreht, als das so langsam so geschimmert hat? Das wird jetzt doch kein verbeamteter Lehrer, mein Sohn?
Also das ist ja permanent Diskussion.
Oder willst du ihr das jetzt gerade vielleicht erzählen an dieser Stelle? Wäre ja ein guter Zeitpunkt.
Naja, nee, also die Gespräche haben wir schon geführt. Immer wieder, seit Jahren. Es ist natürlich, also ich habe ja mein Studium noch nicht abgeschlossen. Beziehungsweise es fehlt nur noch dann tatsächlich die Prüfung. Für die bräuchte ich 2 Monate intensive Vorbereitungszeit, dass ich mir das alles nochmal aneigne. Und die also 2 Monate intensive irgendwas habe ich nicht mehr. Das ist ganz klar. Und
das ist für mich jetzt so ein Punkt. Ich bezahle halt die Langzeitstudiengebühren jetzt einfach und lasse das schleifen, bis ich den Moment finde, dass ich es abschließen kann. Weiß aber an dem Punkt jetzt schon lange, dass ich das nur noch mache für meine Eltern. Weil ich.
Ja, also ich hab zum Beispiel an der Uni Jena, glaube ich, 8 Semester lang immer Härtefallantrag in unmittelbarer Prüfungsnähe gestellt, damit ich um die Langzeitstudiengebühr drumherum komme und irgendein ganz, ganz gnädiger Herr im Studium- und Lehrebüro hat das immer abgezeichnet. Vielen Dank an der Stelle dahin nochmal. Aber ja, verstehe ich schon. Also ich muss allerdings ehrlich sagen, wenn du mal so 1-2 Sabbatical-Monate einziehen solltest und du mal die Schnauze voll hast oder so, nutz die Zeit, bereite dich darauf vor, mach die Scheißprüfung und das fühlt sich danach so mega gut an, dass dir alles andere scheißegal sein kann.
Das glaube ich tatsächlich.
Also ging es mir, als ich das erste juristische Staatsexamen dann gemacht habe und dann irgendwann das zweite, es fühlt sich einfach komplett anders an. Du gehst auch mit einer ganz anderen Leichtigkeit an deine Aufgaben dran, ne? Also an deine jetzigen Projekte.
Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, natürlich habe ich auch diese Ängste, die du beschrieben hast, aber nicht als Existenzängste. Also ich habe eher die Angst, dass ich die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren so angestrebt habe, beziehungsweise die ganzen Projekte, die ich gestartet habe, dass ich die durch Sachen wie Corona einfach verliere. Also ich habe nicht Angst davor, dass ich selbst in eine existenzbedrohende Situation abstürze, weil, sind wir beide mal ehrlich, unser Kapital ist nicht das, was wir verdient haben, sondern das, was wir leisten können. Und wir beide haben uns, glaube ich, schon bewiesen, dass wir das aus dem Nichts schaffen können, etwas. Und dass wir die Fertigkeiten haben, mit jeder Krisensituation auch irgendwie umzugehen. Dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Sorgen und bin eigentlich, was Studium oder nicht Abschluss angeht, bin ich eigentlich auch leicht und frei. Also das belastet mich tatsächlich nicht. Mein Problem, und das ist wiederum etwas, was mich belastet, ist, ich kann kein Sabbatical machen. Also Sabbatical im Sinne von 1 oder 2 Monaten. Eine Woche ist für mich schon, geht nicht. Also ich könnte jetzt nicht eine Woche unterwegs sein, ohne irgendwas zu posten, ohne irgendwas zu produzieren. Und also ich habe die geistige Kapazität nicht frei, geschweige denn die zeitliche Kapazität nicht frei, mich auf etwas so, und das kommt noch hinzu, so Sinnloses wie das Wiedercäuen von universitären Inhalten für den Abschluss eines Studiums, das ich erstens nicht brauche und das zweitens nur dadurch funktioniert, dass man in der Situation dann entsprechend reagieren kann und nicht, weil man diese Inhalte, die man jetzt wiedercäuen muss, mal in sich drin hatte für kurze Zeit.
Also apropos Inhalte wiederkäuen, könntest du dir vorstellen, jetzt gerade Abiturprüfung zu schreiben unter den Umständen?
Naja,
ist ja noch nicht so lange her, dein Hauptschulabschluss.
Tatsächlich muss man ja sagen, dass prinzipiell diese Krise auch was sehr Positives hat, was Bildung angeht, nämlich dass man endlich mal E-Learning ernsthaft betrachtet oder das auf einer ganz großen Ebene jetzt über E-Learning gesprochen und nachgedacht wird. Ein Thema, über das ich schon vor Jahren gesprochen habe auf Tagungen und bei Seminaren, wo ich tatsächlich auch vorhatte, mich mehr damit zu beschäftigen auf beruflicher Ebene. Ich habe auch Vorlesungsaufzeichnungen gemacht für die Uni und solche Dinge. Also das war immer schon so ein Thema für mich. Muss aber sagen, dass ich jetzt geschäftlich anderweitig eingespannt bin und deswegen nun im Bildungssektor gerade nicht so viel Kapazitäten hatte. Ansonsten wäre das jetzt gerade ein sehr guter Zeitraum, um da entsprechend zu publizieren. Die Frage wäre, in welcher Form man diese Prüfung jetzt abnehmen könnte, wenn das denn möglich wäre, und mit welchem Umfang die dann wären, ne? Weil man ja jetzt irgendwie ein paar Monate Stoff nicht durchnehmen konnte. Vor allem die letzten Monate vor den Prüfungen sind ja da wirklich entscheidend in der Vorbereitung oder in der Wiederholung, sage ich jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob man jetzt einen Monat schulfrei wirklich ausgleichen kann. Es gibt ja die Überlegung einer Art Notabitur, durchzuführen. Das war in den Jahren 1914 und 1933 wohl so. Da gab es Notabitur. Dazu fällt mir jetzt allerdings nur ein, dass das Abitur an sich schon nicht mehr viel bedeutet, was die wirkliche Qualifikation von Schülern angeht. Und wenn man das jetzt noch beschneidet, ich weiß nicht. Also wir haben ein grundlegendes Problem, was prinzipiell Abschlüsse angeht. Wir reden ja jetzt nicht nur über Abitur, wir reden ja jetzt generell über Abschlüsse. Und dass wir uns jetzt in einem Bereich befinden, wo Bildung, sage ich mal, dadurch definiert wird, dass es berechenbar ist oder abrechenbar und nicht mehr wirklich mit Kompetenzen. Also sie nennen es Kompetenzen, aber die Kompetenzen werden...
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Die sind nicht wirklich umgesetzt oder umsetzbar. Ja, am Ende wird eine Kompetenz auch mit einem Zahlenwert abgerechnet. Das ist irgendwie schwierig. Also man muss da irgendwie weggehen.
Weil der in keiner Rückkopplung zu der jeweiligen Person steht. Ne?
Das ja, ist absolut klar. Oder einer realen Situation. Ja, also bestes Beispiel, du kannst zwar eine 1-0 auf deinem Abi haben, aber bist trotzdem vielleicht ein scheiß Lehrer, weil du nicht in der Lage bist, mit Schülern zu kommunizieren oder dich durchzusetzen etc. etc., weil deine ganze Persönlichkeit nicht auf das Präsentieren von Inhalten, das Zeigen von Autorität oder, naja, Autorität ist auch das falsche Wort, das darf man ja nicht mehr sagen im schulischen Kontext, dass du nicht als Lehrer geeignet bist. Das darf man ja keinem mehr sagen, weil es ist ja jeder tendenziell gleichberechtigt. Aber dass man dann am Ende ein richtig beschissener Lehrer ist und Generationen von Schülern vielleicht versaut, das kommt dann auch mit sich vielleicht. Und möglicherweise ist das jetzt die Chance, mal drüber nachzudenken, ob dieses ganze Notensystem nicht vielleicht geändert werden könnte. Das ist natürlich was Utopisches. Aber ich glaube...
Das halte ich auch für völlig utopisch, also ganz, ganz besonders in Deutschland. Ja, ja. Also mir ist nur durch den Kopf gegangen, also alle Vorschläge, die da gerade so rumschwirren, wie einen Durchschnitt bilden, ohne Abi-Prüfungen und sowas. Also da hätte ich bei meinem Abi zum Beispiel total scheiße abgeschnitten. Ne? Also ich hatte in Abi-Prüfungen dann nochmal richtig aufgedreht, weil man da gemerkt hat, okay, jetzt geht's um was. Ich habe mich so ein paar Schuljahre lang verzockt, weil ich immer dachte, Geografie zählt als Naturwissenschaft. Deshalb habe ich meinen Biolehrer immer geärgert und musste dann meine Vieren in Bio da einbringen. Irgendwie, das war ein bisschen tragisch, aber ich habe die Eins vom Komma dann trotzdem noch geschafft. Aber wie gesagt, nur durch die Abschlussprüfung. Ne?
Ach, habe ich etwa ein besseres Abi als du?
Oh, du hast es ja in Sachsen-Anhalt gemacht. Naja,
ist Thüringen nicht schlechter, was die allgemeine Bewertung angeht vom Abi?
Da habe ich keine Ahnung davon.
Ja, prinzipiell fände ich das jetzt auch schade für die entsprechenden Jahrgänge, wenn man da einfach einen Cut zieht. Aber ganz ehrlich, die Note spielt am Ende sowieso keine Rolle.
Also wenn man mal so, wirklich, wenn wir gerade so das schon als Überschrift des heutigen Podcasts haben, wenn man so auf einem Lebensweg auf so ein Abi zurückblickt, was man sich damals für eine Waffel drum gemacht hat und wie scheißegal das, außer vielleicht für einen Medizinstudenten zum Einstieg ist, es ist schon absolut, absolut frappierend. Ne? Also ich kenne wirklich Leute, die haben mit Ach und Krach das Mathe-Abi irgendwie mit einer 4- geschafft und die sind heute, was weiß ich, die haben ein Wirtschaftsstudium hingelegt und da schlackerst du heute die Ohren, was die da vor Jobs abgegriffen haben damit, ne? Also das ist schon, also wie gesagt, also jeder, der vielleicht von uns sich ja auch Jüngere und nicht nur die alten Frustrierten zu unserem Podcast, jeder, der da gerade bange vom Abi Bange hat, man sollte es, glaube ich, schon ernst nehmen, aber im Laufe des Lebens sind eigentlich nur die chaotischen Abi-Geschichten irgendwie interessante Anekdoten. Ja. Irgendwie ein 1-0er hört niemand Geschichten von einer Penne zu. Ne?
Ist einfach so. Tatsächlich muss man auch sagen, dass die wirklich wichtigen Prüfungen im Leben sich nicht so eindeutig ankündigen und sich nicht als solche Prüfung anfühlen, wenn sie denn da sind. Sondern man sieht dann erst im Nachhinein, ob man gerade eine Prüfung nicht bestanden hat oder nicht. Ne? Und das sind dann die, auf die es meistens ankommt. Hm. Und was ich auch an der Stelle sagen muss, dass man sich nicht so viel Stress machen sollte in seinem Leben. Auch was zum einen das Entscheiden für einen gewissen Weg angeht, weil man, also vor allen Dingen nach der Schule, ne, weil man ja erst, wenn man rausgeht in die Welt und wenn man seine ersten Erfahrungen macht und mit neuen Menschen in Kontakt kommt, mit Menschen, die man selbst wählt oder denen man in Bereichen über den Weg läuft, die die eigenen Bereiche sind, sage ich mal, dass man erst im Zuge dieses Kontaktes wirklich entdeckt, wer man ist und was man vielleicht auch möchte. Ja? Und wenn man frisch von der Schule kommt und gleich Lehrer wird, das ist ja Schwachsinn. Was willst du den Leuten, was willst du den Kindern dann beibringen? Du musst ja irgendwo auch ein bisschen Erfahrung Weitsicht erlangt haben. Na, ich möchte jetzt nicht von Weisheit oder sowas sprechen, aber zumindest bist du ja dann eine Erziehungsfigur in einer prägenden Phase dieser Kinder. Und wenn du dann nichts weißt über die Welt dort draußen, was willst du denen dann ernsthaft beibringen? Ja, dann bist du auch nur ein Schulbuch
also auf Beinen. Also es ist schon so. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, also ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Geschichtslehrer, da wusste ich, der hat selber noch im kommunistischen Widerstand im Dritten Reich gekämpft. Ne? Also so eine Lebensgeschichte, das verleiht einem ja einen komplett anderen Anstrich, wenn so jemand vor einer Klasse steht und Geschichten erzählt oder Geschichte lehrt, als jetzt irgendein glattgezogener Döngel da von der Uni ganz frisch. Aber natürlich, gut, es kann ja jetzt keiner dafür, dass er solche Riesenbrüche im Leben nicht mehr hat irgendwie. Aber so mit diesem Entspanntsein, das kann ich schon unterschreiben. Aber kannst du dir für dich schon vorstellen, dass dann irgendwann aber noch mal viel mehr Verantwortung in dein Leben tritt in Form von Kindern, von Partnerschaften und so weiter? Weil das nimmt dann schon einiges von deiner Entspanntheit wieder weg, glaube ich.
Also ist jetzt die direkte Frage, die du mir jetzt hier offerierst, ob ich Kinder möchte.
Mit mir?
Nee, Mike.
Nee, ich glaube, nee. Ich kenne zwar Leute beim Jugendamt, aber ich glaube, selbst die würden uns niemanden anvertrauen. Nee, aber das nur so für... Dass du das so auf dem Schirm hast, ne? Weil das klingt jetzt so mit Mitte 20 alles noch so schön locker und flockig irgendwie. Nicht so viel Stress machen im Leben, aber wenn du dann so einige Verantwortung auch für andere Leute noch
das trägst. Das ist natürlich was anderes. Ne? Die Frage ist natürlich, ob man diese Verantwortung tragen möchte und ob das für einen selbst dann der Lebensentwurf ist. Und an dem Punkt, an dem ich jetzt stehe, kann ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Vater werden möchte oder Familie gründen möchte in diesem Sinne. Ja, vielleicht
kommt... Ja, also man bekommt das ja auch oft im Musikbusiness mit. Ne? Also gerade wenn du mit Bands so unterwegs bist und so weiter, da gibt es im Groben schon immer zwei Typen. Ne? Die waren früher wild, haben eine coole Zeit gehabt und haben jetzt ein ruhiges Familienleben als cooler Daddy und
Papa. Weil es gereicht hat quasi. Ne?
Weil es gereicht hat, die haben sich ihre Hörner abgestoßen. Oder die vorher eigentlich nie so richtig was auf die Kette gekriegt haben, jetzt verheiratet sind, einen Haufen Verantwortung haben und so weiter. Und jetzt auf Tour so richtig, richtig, richtig die Sau rauslassen, weil sie zu Hause nicht mehr dürfen und weil sie Angst haben, sie haben ihr Leben lang was verpasst irgendwie. Also das finde ich schon immer, ganz
interessant. Das ist auch unangenehm, so der zweite Teil.
Das ist sehr, sehr unangenehm, ja, vor allem, weil man da auch Dinge sieht, über die man da vielleicht sogar irgendwann mal die Schnauze halten muss oder so. Ne? Also ich war schon auf Touren. Da kam von irgendwelchen Bands dann, wenn da die Heimatstadt gespielt wurde, die Partnerin und Mama, Papa an und irgendwie sowas. Und da habe ich gedacht, naja, ihr hättet mal gestern zum Beispiel nicht in Backstage kommen dürfen. solche Sachen gibt es da natürlich. Ne? Aber finde ich dann auch immer irgendwie so ein bisschen ärmlich. Ne? Deshalb weiß ich immer nicht, was das da so für einen Klick im Kopf gibt bei Leuten, die dann Angst haben, was zu verpassen. Ne? So dieses... Je älter man wird, so dieses irgendwie dieses Bedürfnis, was nachholen zu müssen und denken, man hat was verpasst, das finde ich wahnsinnig tragisch, wenn man gerade in seinen jungen Jahren, in denen man die ganze Scheiße hätte bauen können und dürfen, wenn man das dann nicht gemacht hat. Ne? Also das finde ich, das finde ich schade und deformiert und frustriert
Persönlichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Das liegt aber daran, dass man sich in dem Alter noch nicht so richtig lösen kann von den Anforderungen, die Gesellschaft vielleicht auch an einen stellt, beziehungsweise eben, dass man selbst noch nicht weit genug war, um zu erkennen, was denn das ist, was man möchte.
Man hat die Orientierung noch nicht. Ne? Man hat die Orientierung noch nicht. Aber das ist ja auch das Tragische, dass man vor dieser Vielzahl von Möglichkeiten steht und eben nicht vor diesem Unerbittlichen stehen, ne? Mhm. Also was weiß ich, ein 15-jähriger Flakhelfer 1945 oder so, dem hat sich nicht irgendwie die Wahl gestellt, mache ich Spring Break in Florida oder fahre ich lieber, keine Ahnung, nach Moskau und mache da Party irgendwie. Ja gut,
Amphetamine, ne? Haben sie in Moskau und beim Spring Break genommen. Ne? Also das ist dann wiederum eine...
Ja, aber zu welchem Zweck? Also da ist der
Ballern,
Zweck beim...
Ballern, in beiden Fällen. Sorry, der musste...
Ballern in beiden Fällen, aber nach dem einen Amphetamingenuss sind weniger Menschen auf dem Planeten und bei dem anderen eher tendenziell mehr. Also wenn ich was über Spring Break weiß, dann, dass da immer mehr Leute zurückgekommen sind, als hingefahren sind. Irgendwie war das schon so. Nee, aber dieser Frust merkt man ganz vielen Leuten, also gerade in meinem Alter, ne, wenn du dann so zwischen Ende 30 und Ende 40 so diese ganze
Kohorte... Ja, du meinst jetzt diese Kohorte, ganz klassische Midlife-Crisis. Das ist ja genau...
Das ist fürchterlich. Das ist wirklich fürchterlich.
Aber und, es gibt jetzt auch eine Quarter-Life-Crisis. Wusstest du das eigentlich? Dass Leute mit, ich sag mal, Mitte 20 auch schon eine Macke kriegen, weil sie nämlich auch schon bemerkt haben, und ich glaube, das ist auch zurückzuführen auf unsere digitale Gesellschaft, dass sie jetzt schon was verpasst haben. Ja, weil man ja immer sein Leben mit dem vergleicht, was man da auf Instagram und so weiter und so fort sieht und an sich schon jetzt merkt, wie sehr man von manchen, von diesen Stars, Sternchen und denen, die ihr Leben ganz besonders gut faken können nach außen, wie sehr man von dem entfernt ist. Ne? Wenn man beispielsweise seine Ausbildung gemacht hat, mit 16 da quasi Ausbildung angefangen hat, damit 18, 19 fertig geworden ist, meinetwegen schon ja Kind hat, ne, mit 25 ist das ja jetzt nicht unrealistisch, dass man da schon sehr, sehr fest im Sattel sitzt und dann sieht, wie irgendwelche 20-jährigen YouTuber irgendwelche Villen auf Madeira bauen lassen und irgendwie einen Jet-Set-Lifestyle haben, weil sie mal ein bisschen mehr Videos gedreht haben übers Modern Warfare zocken, was natürlich beide gleichzeitig gemacht haben, aber die einen haben es halt vermarktet und ausgeschlachtet und die anderen eben nicht. Und dass da vielleicht der Gedanke ist, dass da irgendwas scheiße gelaufen ist oder unfair gelaufen ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Auch wenn das dadurch natürlich überformt wird, dass da so viel Fake da draußen existiert und so viele aufgebauschte Zahlen, die keinen wirklich realen Wert darstellen. Ne? Also nur weil ich 200...
Ja, aber dass sowas verfängt doch nur, wenn um denjenigen herum eine Leere existiert, die von der Umwelt nicht aufgefangen werden kann.
Aber mal ganz ehrlich, wie viele Leute sind denn leer in ihrem Alltagstreiben? Ja, ja. Ne? Also ich meine, ich glaube, wir beide haben für uns irgendwie eine Mission gefunden oder einen Wirkungsbereich gefunden, in dem wir uns einfach kreativ ausüben können. Du im wahrsten Sinne des Wortes kreativ im Songwriting und ich halt kreativ in einem nicht ganz so krassen Bereich, jetzt sagen wir mal, wie Musik, sondern einfach das Konzipieren von Videos oder das Schreiben von irgendwelchen Texten. Aber es ist ja auch irgendwie ein Ausleben von einer kreativen Energie. Und wenn du eben nicht das zu deinem Lebensinhalt gemacht hast, sondern eben einen klassischen Broterwerbsjob, der dich jetzt nicht ausfüllt, errungen hast, sage ich mal, dann glaube ich schon, dass es leer wird im Leben.
Versteht das deine Mutter genauso
und dein Vater? Ich bezweifle es.
Also die hätten doch lieber eher so den verbeamteten Lehrer und dann kannst du immer noch machen, was du willst. Mach doch deine Videos abends.
Ja, klar. Also es spricht ja auch nichts dagegen, dass ich diesen Lehrerabschluss mache. Ne? Und wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Ich finde es halt faszinierend, dass trotz dieser, also diese Krise findet statt. Die Firmen, die ich mir neben diesem YouTube-Ding aufgebaut habe, können jetzt de facto 3/4 von dem, was ich in der Zeit an Umsätzen generieren würde, nicht generieren, weil eben die Eventbranche nicht existiert momentan. Und momentan lebe ich halt wieder von YouTube komplett. Und da stellt sich heraus, YouTube ist viel krisensicherer als die meisten Jobs da draußen. Also absurderweise in dieser Situation jetzt. Ja, und
in dieser Situation jetzt hätten wir jetzt eine Krise in dem Sinne, dass die Sonnenaktivität abnormal gesteigert ist und deshalb das Leben auf der Erde irgendwie bedroht ist und das irgendwie und der Funkverkehr gestört oder irgendwas, irgendwelche Satelliten oder so, dann ist YouTube natürlich gerade das Erste, was da baden geht.
Ja, aber da geht alles baden, glaube ich.
Ja, natürlich, klar. Das ist dann schon eher so Nicolas Cage.
Ich wollte gerade sagen, das erinnert Style. Mich sehr an Nicolas Cage.
Obwohl der zum Glück bei Armageddon nicht dabei war.
Aber der hat auch, solche Sachen gedreht. Last Man on Earth oder so, oder wie der hieß, wo er, oder Left Behind heißt der, glaube ich, wo Gott alle gottesfürchtigen Christen zu sich geholt hat und die Erde der Apokalypse überlässt und alle zurückgelassen wurden, die nicht gottesfürchtig waren. Ja, ein toller Film mit
Nicolas Cage. Also so Zeugen Jehovas mäßig klingt.
Weiß das. Ich nicht, ich habe mich nie mit welchen unterhalten, hat noch nie jemand bei mir geklingelt tatsächlich.
Mache ich wirklich gern. Bei mir gibt es dann immer Bibelquiz mit Mike. wenn sie drei Fragen richtig beantworten, dürfen sie reinkommen. Aber die dritte Frage ist dann meistens sowas, was sich nicht mit ihrem Glauben verträgt. Das müssen sie dann immer falsch beantworten, wie irgendwas zur Dreifaltigkeit oder irgendwie sowas, ne? Oder zu irgendeinem Bibeltext, der bei denen nicht existiert oder sowas. Da habe ich wirklich viel mitgenommen aus dem Konfirmandenunterricht damals. Also da waren meine Eltern auch froh, dass ich das abgeschlossen habe.
Den Konfirmandenunterricht, das war deinen Eltern wichtig?
Also mein Vater war scheißegal. Mein Vater, da war bis zum Schluss, da ist er leider vor einigen Jahren gestorben, da war bis zum Schluss Sozialist, will ich es mal nennen, war jetzt kein Kommunist, aber das war schon ein richtig krasser Linker. Ne? Und da, also als mein Vater gestorben ist, ich hatte keine Ahnung, dass der überhaupt weiß, dass ich in einer relativ bekannten Metalband spiele.
Okay.
Ne? Ich habe immer so mit dem geredet, da wusste halt, dass ich Jura studiere und dass es auch mal ein bisschen länger dauert irgendwie, weil ich mal so Musik mache, ne? Und dass ich halt in Jura promoviere und irgendwas. Das hat ihm auch total gut gefallen, ne? Aber so diese musikalische Karriere. Und als ich dann so seine Sachen, seine Papiere sortiert habe, als er dann tot war, so von einem Tag auf den anderen umgefallen wegen Herzen, finde ich einen riesen Stapel. Alle Hefte, alle Titelstories, Rockhard, Metal Hammer, Guitar, was weiß ich, das hat er alles gelesen.
Wirklich?
Und dann sitzt du auf der Couch und liest deine eigenen Interviews, um rauszukriegen, was dein Vater über dich gewusst hat. Also das war schon ein Moment, da habe ich gedacht, krass. Also ich habe immer ein gutes Verhältnis mit dem gehabt, habe immer über alles geredet, aber so diese Sache, das wollte ich ihm irgendwie nicht zumuten.
Okay, also
dass der denkt, ich bin da so Motley Crue-mäßig irgendwie in der Musikbranche unterwegs oder so.
Ach so,
der hat das schon so mitbekommen, klar. Aber dass er das so verfolgt und da so detailreich drüber informiert ist, das war absoluter positiver Schockmoment.
Erstaunlich, du hast das Thema sozusagen vor deinen Eltern so ein bisschen zurückgehalten.
Schon. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung, vielleicht habe ich da irgendeinen Psychoknick oder so, aber jetzt so als Beispiel, vor einer praktischen Fahrprüfung in der Fahrschule oder so, würde ich meinen Eltern nie im Leben sagen, dass ich heute die Prüfung habe. Ich komme dann an und zeige denen den Führerschein, aber... Also ich weiß nicht warum.
Weil du das ist so vielleicht nicht enttäuschen willst, also dass du dann schon Erwartungen
gemacht hast. Kann gut sein. Nie groß Gedanken drüber gemacht, das ist einfach ein Faktum für mich, dass es irgendwie so ist. Ne? Also das war von der Seepferdchen-Schwimmstufe bis zum Doktortitel war das so.
Das kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Das mag vielleicht auch irgendwie so ein bisschen abergläubisch sein, dass man vielleicht auch irgendwie davon ausgeht, dass
so fühlt sich's an. Es fühlt sich fast ein bisschen wie ein Aberglaube an.
Aber ich verstehe das sehr gut. Ja. Hast du Erfolgsdruck? Also dass du wirklich vielleicht nicht im Nachhinein dich ärgerst, dass etwas nicht funktioniert hat, aber auf dem Weg dahin dann nervös bist, ob es funktioniert und dass es funktioniert?
Ja, total. Also ich bin auch ein großer Zweckpessimist. So. Also ich schätze Sachen bewusst negativer ein, als sie wahrscheinlich irgendwie rauskommen, aber so bin ich. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie positiv manisch voranstürmt und da jeden irgendwie mitreißt oder so, sondern ich bin da immer eher so der Advocatus Diaboli und bin so ein bisschen eher so der negative Part, der da Bedenken äußert, ne? Ohne irgendwie destruktiv zu sein oder so, aber ich bin schon eher zurückgenommen. Also das ist auch oft bei der Band so bei uns, wenn die anderen sagen, ey, lass machen, das wird geil und das wird schon richtig cool, da denke ich mir immer, Ja, Beispiel, ich bin bis heute, ist für mich eine Horrorvision. Wir haben Autogrammstunde, du kommst hin, setzt dich eine Stunde dahin und kein Schwein ist da. Das ist für mich so ein, das ist für mich so ein Ding, deshalb würde ich am liebsten überhaupt keine Autogrammstunde irgendwie machen, ne? Dabei ist es total cool, mal mit den Leuten zu reden und dem auch mit den Fotos zu machen und was weiß ich, ne? Das macht ja Spaß. Man lernt da auch mal, was weiß ich, die Leute kennen, ja, die man sonst immer nur von der Bühne sieht. Das ist ja total cooles Feedback irgendwie, ne? Aber es ist für mich ein totaler Horror, weil ich, als für mich ultra peinlich wäre, du sitzt dort und es ist kein Schwein da. Ne? Am Ende schreiben wir immer eine Stunde länger, weil so viele Leute da sind.
Das ist genau dasselbe Beispiel, das geht mir genauso. Ich hatte letztes Jahr in Wacken, normalerweise habe ich das immer so dezentral gemacht, dass ich gesagt habe, hier, wir treffen uns dann und dann dort und dort und dann nehme ich mir einfach Zeit für euch und dann machen wir unser Ding. Und letztes Jahr hatte ich das mit Wacken da so ausgeklüngelt, dass ich dann tatsächlich so eine offizielle Autogrammstunde da hatte, direkt vor Demons and Wizards tatsächlich. Das war ganz geil eigentlich. Und dann dachte ich auch so, okay, das ist da irgendwo in der Ecke, wer geht denn da hin? Also ich war da noch nicht einmal vorher wusste ich gar nicht, wo der Stand eigentlich ist, weil es mich erstens nicht interessiert und zweitens wirklich am letzten, hintersten Ende dieses Geländes ist. Und dann dachte ich so, okay, wer verirrt sich jetzt hierhin? Und tatsächlich waren dann auch mehr da, als in der Zeit überhaupt durch konnten und standen dann de facto irgendwie noch, also da wirst du ja dann rausgekehrt, standen dann irgendwie noch für 20 Minuten, 30 Minuten länger da. Und
auch Leute, die dir aufs Maul hauen wollten, oder waren es wirklich
richtig Fans? Nee, also in Wacken sind das schon richtig Fans. Nee, tatsächlich hatte ich erst zweimal in den letzten 8 Jahren, dass mir jemand live mal die Meinung gesagt hat.
Okay. Aber, und waren das auch Anwürfe, die jetzt so ernst zu nehmen waren? Also wo du gesagt hast, okay, mit dem, da hat jetzt was vorgebracht.
Na, also mal sinnvolle Kritikpunkte mal nebenbei, also jetzt mal beiseite gelassen. Das kommt ja schon mal vor, dass man mal ein konstruktives
Gespräch... Okay, ja gut, das ist dann normales Gespräch, das wertest du jetzt nicht.
Nee, da kommt dann mal sowas wie von wegen, boah, ey, hättest du bei dem und dem Video nicht mal das und das so und so machen können und ich sehe das aber anders als du. Das ist ja nichts Schlimmes oder was Problematisches. Nee. Aber dass mal einer wirklich aggressive Scheiße von sich gibt. Oder das Allerstrangeste war bei uns in Halle im Real tatsächlich, als ich Pfandflaschen weggebracht habe, da kam so ein Typ mit einer Kapuze vorbei und zischte mir ins Ohr, dass ich aufpassen soll, was ich über Freiwild erzähle. Ja, also in Halle Neustadt, das ist ein gefährliches Viertel. Prinzipiell.
Ja, Hanoi mit Hanoi fixst du nicht. Also das ist schon... wundert mich, dass da kein harter Hip-Hop herkommt oder ich zumindest keinen kenne. Weiß ich nicht. Aber hat mein Vater übrigens mit hochgezogen, Halle Neustadt.
War damals ein tolles Projekt.
Ja, auf jeden Fall. Es lebt sich ja heute noch gut in der Platte. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich meine, Hanoi in den 70ern war das ja der Sehnsuchtsort irgendwie für alle. Fernwärme, es war sehr, sehr grün. Du hattest da, also schon allein, dass du halt eine Zentralheizung da hattest. Ne? Also ohne Ofen und allem drum
und
dran.
Und kein Klo auf der Etage und so.
Richtig,
ne?
genau. Das war ja damals.
Naja, das wird ja, so. Wird ja auch immer vergessen, wo man damals eigentlich herkam, ne? Also so gerade, weil Plattenbau immer so ein bisschen abgewertet wird heute, also in der DDR war das schon eine... Ich finde es halt tragisch, also das Plattenbaugebiet, Neubau kann man ja heute nicht mehr sagen, 30, 40 Jahre später, aber dass gerade die Leute, die so bei der Wende die größten Hoffnungen, die größte Schnauze gehabt haben und zuerst im Westen drüben waren oder so, ganz viele von denen sehe ich, die wohnen heute wieder im Plattenbau dort. Genau dort, wo sie herkommen, weil es anders nicht mehr geht. Ja. Und das sind dann eigentlich ein schöner Kreis, um das so zuzumachen mit diesen Lebenswegen. Aber ich glaube, die haben zumindest nicht sich vorzuwerfen, sie haben es dann wenigstens mal probiert. Ne? Eben dieses Rauskommen und mal das Glück beim Schopfe packen. Irgendwie. Aber also ich habe nur für mich, also so generell kann ich sagen, ich glaube, mit einem zu großen Plan raus in die Welt ziehen, wäre für mich nichts gewesen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Oder hast du von Anfang an einen Plan verfolgt? Verfolgst du jetzt einen Plan, eine Agenda?
Nee, gar
jetzt nicht. Nicht im betriebswirtschaftlichen Sinne, sondern für dein Leben?
Prinzipiell nicht. Also ich habe meine nächsten mittelfristigen Ziele. Das ist eben das, dass wir jetzt diesen Podcast haben, war jetzt auf der Agenda für dieses Jahr, dass wir mit diesem Podcast vielleicht auch mal live auftreten. Da erzählen wir ja jetzt hier nicht über ungelegte Eier. Das wäre dieses Jahr definitiv passiert. Vermutlich wird es jetzt nichts, weil die Festivals ja alle abgesagt werden. Das wird
und vielleicht mit den Zuschauerzahlen, die uns erwarten, ist das ja noch im Zweier-Kontaktverbot im Rahmen. Ich weiß es nicht.
Naja, ich meine, im Endeffekt, wir wissen ja, dass wir an sich sehr langweilige und nicht so attraktive Leute sind, ne? Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es da zu Massenunruhen kommt, wenn wir auf einer Bühne stehen, außer um uns zu vertreiben. Ne?
Ja,
Von daher sehe ich die Gefährdung durch eine Massenansteckung mit Corona nur in Hinsicht auf aggressive Gewaltausbrüche zum Vertreiben unserer beider Persönlichkeiten. Ansonsten mein Buch halt irgendwie rausbringen und ein paar Exemplare davon verscherbeln, nächstes Jahr mein Festival wieder durchführen und dann halt einfach gucken, was kommt. Also ich habe halt keine Angst davor, dass es nicht läuft, weil wenn man einfach Bock hat auf Projekte und das zu machen und die Energie da reinsteckt, um das dann auch wirklich irgendwie umzusetzen, dann wird das schon. Und
na, denkst du manchmal darüber nach, dass wenn du in einem deiner Tätigkeitsfelder richtig gut sein willst, dass das dann mit den anderen nicht mehr geht?
Ja, tatsächlich.
Also weil das ist was mich total oft beschäftigt, weil, keine Ahnung, ne, du bist promovierter Verfassungsrechtler, keine Ahnung, ich spiele in einer relativ erfolgreichen Metalband oder so, aber es ist nicht die erfolgreichste Metalband und als promovierter Verfassungsrechtler bin ich im Kanon der Verfassungsrechtler in Deutschland ein absolut ganz kleines Licht. Ne? Ich bin halt in allem so relativ mittelmäßig ganz gut, aber so dieser ganz große Bang, dieses große Projekt irgendwie, also ich brauche das nicht, dass ja. Also jetzt mit der 1 in Charts oder so, das war das erste Mal, dass ich an irgendwas beteiligt war, wo ich wirklich mal absolute Spitze von irgendwas war. Ne? Ansonsten, ich war früher als Kind total gut im Sport, aber ich habe dann halt bei Landesmeisterschaften eine Bronze- oder Silbermedaille gemacht oder irgendwie sowas. Ne? Aber das war jetzt nicht... denkst du da nicht oft drüber nach, dass da irgendwie eins deiner Projekte, wenn du das richtig machen würdest, dass es dann nochmal ganz anders knallen also, würde?
Also, was das Festival angeht, denke ich schon, dass ich die Energie reinstecke, die geht. Beispielsweise, weil das ist glücklicherweise was Saisonales, aber es stimmt definitiv für von Thieling und es stimmt definitiv für YouTube, also das kann ich sagen und das Lehramtsding habe ich ja mehr oder minder sowieso abgeschrieben. Ich gebe dir recht, auf der anderen Seite ist es eben, was scheinbar dir und mir gleichermaßen immanent ist, dass wir gerne unsere Einsätze streuen in verschiedene Bereiche. Also mir geht das halt so.
Ich finde das gerade Wahnsinn. Ich finde das total interessant. Ne? Also mir macht es zum Beispiel Spaß, nebenbei noch sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte zu studieren, obwohl ich da in so einem Fach mit dem Aufwand, den ich betreibe, nie so gut werden kann, dass ich da mal Professor bin oder irgendwie sowas. Ne? Das geht dann eben nicht.
Mir ist so klar, dass ich mit dem Buch, das ich da jetzt schreibe, dass ich jetzt, selbst wenn das irgendwie Erfolg haben sollte, ne, werde ich niemals ein krasser Bestseller-Autor, weil ich ja nicht permanent schreiben kann oder permanent meinen Stil verbessern kann oder permanent kreativ sinnieren könnte, beispielsweise. Ja, oder ja. Dass ich nicht der krasseste Speaker auf diesem Planeten werden kann, weil ich gar nicht die Zeit habe, da Türklinken zu putzen, um Leute kennenzulernen, die mich auf irgendwelche Seminare einladen und so weiter und so fort. Das sind dann halt so Sachen, die sich nebenbei ergeben. Und ich sehe das ähnlich, dass wir uns da, glaube ich, beide die absolute Spitze verbauen. In vielerlei Hinsicht. Ich meine, in Deutschland, was YouTube angeht, ich bin im deutschsprachigen Metal-Kosmos einfach ganz oben gelandet, aber ich hätte auch im deutschsprachigen YouTube-Kosmos ganz oben sein können, wenn ich es gewollt hätte, vermutlich, weil gewusst wie, ne? Aber nicht gewollt wie. Und dementsprechend an dem Punkt dann gesagt, so, dann ist hier einfach.
Das klingt so ein bisschen wie so der Opa, der von der Bundesliga erzählt, wenn das Knie nicht gewesen wäre.
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich. Nee, es ist ja nicht so, dass es nicht für meine Zwecke gereicht hätte. Kontakte hatte ich, die Leute hatte ich, die Möglichkeiten hätten bestanden, aber ich hasse diesen Lifestyle, diesen YouTube-Lifestyle.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich bewundere das einerseits, ne? Also ich sehe das ja auch bei befreundeten Musikern. Also ich bewundere das, dass Leute, die wirklich musikalisch so gut sind, die sitzen aber auch wirklich 8 Stunden am Tag auf ihrem Hocker und spielen Gitarre. Ne? Also das könnte ich nie im Leben, das wär mir viel zu langweilig, also würde mir nicht genug Spaß machen. Also einerseits beneide ich jemanden, dass er so fanatisch eine Sache in seinem Leben hat, in der wirklich der Allerbeste ist, er oder sie. Ne? Aber andererseits wäre es bei mir, ich bin da irgendwie so ein, ja, also das gibt viel zu viele Interessen und da operiere ich lieber in einigen Sachen im guten Mittelmaß, als in einem absolut an der Spitze zu sein, finde ich
irgendwie. Ich finde das einfach faszinierender, also interessanter. Ich möchte mich einfach auch in verschiedenen Bereichen ausprobieren. Ich möchte einfach mal ein Buch schreiben, auch wenn ich die Zeit eigentlich gar nicht hätte, theoretisch, und nutzen könnte für 10.000 Instagram-Kampagnen oder so ein Blödsinn. Ich wüsste ja auch, wie man Instagram-Bilder so schießt, dass sie funktionieren. Dazu bräuchte ich einfach nur einen Fotografen, den ich für ein Wochenende einstelle. Dann macht man da 100 Bilder, die dann in den nächsten Tagen für die richtige Zeit geuploadet werden mit den richtigen Hashtags, dann benutzt du sozusagen eine gewisse Content-Strategie, mit der du dann auch, dann investierst du deine Zeit halt, um mit allen zu interagieren, etc., etc. Also wie das funktioniert, ist ja schon klar. Die Zeit dafür aufzubringen, ist es allerdings nicht. Es ist eben nicht möglich und man muss sich entweder entscheiden, all in eine Sache zu gehen oder eben effektiv zu streuen. Und bei mir ist einfach seit 2000 und ich sag mal 16 der Moment gekommen, wo ich effektiv streuen muss. Seitdem ich von Thieling habe, habe ich gar nicht die Zeit, YouTube noch ernst zu nehmen. Und letztes Jahr war es so, dass YouTube für mich nur ferner liefen waren, weil ich so involviert war in diese ganze Festivalgeschichte, in diese ganze von Thieling-Geschichte und in all das, was ich drumherum gemacht habe, dass ich natürlich im letzten Jahr für mich auch entschieden habe, YouTube irgendwann zu beenden, weil ich den Antrieb verloren habe, den ich gebraucht hätte, um weiterhin auf der Welle mitzuschwimmen.
Also ich sehe da irgendwo so dieses Muster, also das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass immer, sobald du weißt, wie es läuft, ist es gar nicht mehr so interessant. Mit dem, also ich könnte mir auch vorstellen, dass du mit dem Wissen, wie es so in der Booking- und Veranstalterwelt abläuft, wärst du vielleicht in 3 Jahren gar nicht mehr so naiv und würdest ein Festival gründen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also das ist immer so diese mit dieser Naivität irgendwas anzufangen, das ist ein wahnsinnig hohes Gut, das einem diesen einen Weg offen hält, dass man da wirklich Erfolg haben kann. Ne? Und das ist meistens ein ganz unbewusster Weg, den man da langpoltert. Weil da kein Wegweiser ist.
Das ist richtig. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Und einfach, für mich war mein Credo war immer einfach machen. In dem Sinne. Und so habe ich das bis jetzt auch immer verfolgt. Und ich sag mal, nie im Leben wäre ich, also jetzt mal prinzipiell gesagt, einfach die Idee zu haben, ich labere jetzt einfach mal ein paar große Verlage in Deutschland an, ob die nicht Bock hätten, mein Buch zu veröffentlichen. Da kommt ja kein normaler Mensch einfach so drauf, ohne dass er wahnsinnig oder komplett naiv ist. Ja, und jetzt liegt das jedenfalls bei einem Verlag auf einem sehr hohen Tisch. Ich habe da auch schon Feedback gekriegt und Empfehlungen bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es da verlegt wird, ist recht hoch. Aber es liegt natürlich auch auf anderen Tischen. Und selbst wenn das da nicht funktioniert, dann mache ich es halt im Selbstverlag. Mir ist das egal. Ich hau das irgendwie raus und fertig. Und alleine schon zu denken, dass man ein Buch raushauen kann, einfach mal so nebenbei, ist ja auch naiv.
Dafür hassen dich 10.000 Leute, die das als einziges Lebensziel haben.
Meinst du?
Und das ist ganz oft so, dass dann dieser, also das hat man ja auch in der Musikbranche ganz oft, ne? Also je egaler dir Erfolg ist und je mehr Erfolg du hast, umso neidischer und missgünstiger sind Leute ringsrum, die das als einziges Lebensziel haben und die ewig hart dafür arbeiten, mal ein Buch oder mal eine Platte rauszubringen oder mal auf diesem oder jenem Festival zu spielen. Und du, dem das gar nichts so richtig bedeutet, ne, da das halt so mitnimmt, da das halt mal probiert hat oder irgendwie, fliegt das zu. Das ist halt so dieses Homer-Simpson-Prinzip. Ne?
Das Homer-Simpson-Prinzip. Guter Buchtitel.
Ja, da gibt es genug philosophische Abhandlungen darüber. Gibt's schon. Ne? Nee, aber weiß ich sicherlich. Ne? Also, dass Homer Simpson als größter Philosoph unserer Zeit betrachtet wird, ist ja kein Geheimnis von vielen. Ne? Also da kannst du Habermas oder so.
muss am Vornamen liegen.
Naja, auf jeden Fall. Ja, na gut, du, ich muss auf die Jagd gehen, Abendbrot machen. Ich habe ja im Gegensatz zu dir Verantwortung.
Ja, dass ich der Verantwortungslose von uns beiden bin, das ist, glaube ich, mittlerweile schon mehr als bekannt unter unseren werten Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, dir Geheimnisse aus der Nase zu ziehen. Ich hoffe, dass ich das...
Was willst du denn wissen? Frag doch. Du fragst also ja nicht. Also
das Ding ist im Endeffekt...
Du redest immer so nach dem Motto, jetzt haben wir aber genug über mich gelabert. Reden wir mal über dich. Wie gefällt dir mein Buch? So nach dem Motto, so ist es, sich mit dir zu unterhalten, weißt du?
Ja, nee, also weißt du, es ist aber auch schwierig mit jemandem, der seinen eigenen Eltern nicht von seinen wirklichen Herzensprojekten erzählt, da irgendwelche tiefergreifenden Informationen zu erhalten. Ne? Also wenn der eigene Vater sich nicht traut, darüber zu sprechen und das Geheimnis lieber ins Grab nimmt, dass er nämlich Bescheid weiß über das Geheimnis des Sohnes. Nee, also ich wollte einfach nur mal von dir die Geschichte des aufbrandenden Erfolgs hören. Also wie du als junger Musiker und Student plötzlich bemerkt hast, dass es eine Profession wurde, dass du mehr und mehr gefragt warst mit deiner Band und dass da auch mehr und mehr das Interesse von außen auf dich zukam, wie sich das angefühlt hat, wie deine Wünsche, Hoffnungen und Vorstellungen gewachsen sind über die Zeit und mit welchen Ängsten, außerdem, dass du vielleicht irgendwann nicht mehr genug Geld damit verdienst, du zu kämpfen hattest, welche deine sozialen und persönlichen Widersprüche waren, mit denen du gehadert hast, welche Konfliktsituationen entstanden sind zwischen neuen und alten Freunden, die sich da vielleicht ergeben haben und so weiter. Das weißt du, das alles wäre möglich gewesen.
Da hast du doch die Agenda für den nächsten Podcast schon treffend zusammengefasst.
Das
ist ja unfassbar.
Wir schleppen das Thema einfach vom Podcast zum Podcast. Ich fühle mich, als ob wir in irgendeiner blöden 90er-Jahre-Anime-Serie wären, wo irgendwie der Plot 10 Minuten und Intro und Outro 20 Minuten waren, inklusive Rückblick.
Die einzige Anime-Serie, die ich kenne, ist Biene Maya.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch heute.
Alles klar, tschüss.